Super. Gut, bitte denkt dran, in 2 Wochen haben wir unseren Jubiläumsgottesdienst in der Liederhalle. Das ist ja gar nicht weit weg, deswegen ihr könnt euch gar nicht groß verlaufen. Einfach gegenüber und die Kindergottesdienste werden hier stattfinden. Ladet doch kräftig ein, auch andere Freunde und Bekannte und so weiter. Ich denke, da ist genug Platz da drüben und wir wollen wirklich das ein Fest zur Ehre Gottes machen, dass es geht um Gott, um seine Sache, um das, was er die letzten 15 Jahre hier getan hat. Wir haben ja hier viele, die sind noch gar nicht lange in der Gemeinde, andere alte Hasen, die schon viel länger da sind. Es gibt sogar Leute, die sind von Anfang an mit dabei gewesen. Also das wird mit Sicherheit eine ganz tolle Sache. Dann werden wir heute den Gottesdienst etwas kürzer haben, weil wir im Anschluss an den Gottesdienst noch eine Gemeindeinfo haben. Ihr seid alle ganz herzlich dazu eingeladen. Da werden wir 5 Minuten Pause haben. Wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr sogar noch einen Kaffee organisieren und dann wieder zurückkommen. Und es gibt ein paar sehr interessante Informationen. Gut, dann möchte ich euch jetzt bitten, die Bibel aufzuschlagen. Wir gehen nämlich jetzt weiter in unserem Text. Wir haben heute eine ganz tolle Geschichte. The Queen of Sheba, die Königin von Saba. Ich habe ja erst überlegt, euch einen Filmausschnitt zu zeigen, aber der ist so grottenschlecht, der Film. Deswegen machen wir das nicht. Gut, Bildchen habe ich euch ja auch mitgebracht. Ich hoffe, man kann ein bisschen was erkennen. Halt eben nur ein Gemälde, ja. Ob das jetzt genauso ausgesehen hat, das wissen wir nicht. Ich lese euch mal den Text vor. Ihr könnt das hier auch gerne mitverfolgen. Es heißt ab Vers 1 und die Königin von Saba hörte von Salomos Ruf und von dem Haus, das er gebaut hatte, für den Namen des Herrn. Da kam sie, um ihn mit Rätselfragen zu prüfen. Und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr zahlreichen Gefolge, mit Kamelen, die Balsamöle und Gold trugen in sehr großer Menge und Edelsteine. Und sie kam zu Salomo und redete zu ihm alles, was in ihrem Herzen war. Und Salomo beantwortete ihr alle ihre Fragen. Nichts war vor dem König verborgen, das er ihr nicht hätte beantworten können. Und als die Königin von Saba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speise auf seiner Tafel und die Sitzordnung seiner Knechte und die Aufwartung seiner Diener und ihre Kleidung und seine Getränke und sein Brandopfer, das er im Haus des Herrn opferte, da geriet sie vor Staunen außer sich und sagte zum König: Das Wort ist Wahrheit gewesen, dass ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Doch siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du hast an Weisheit und Gütern die Kunde übertroffen, die ich gehört habe. Glücklich sind deine Männer, glücklich sind deine Knechte, die ständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf den Thron Israels zu setzen, weil der Herr Israel ewig liebt. Hat er dich als König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Diese Königin kam vermutlich aus dem heutigen Jemen. Manche sagen auch aus Äthiopien, die Tendenz geht aber eher nach Jemen. Man muss sich das vorstellen. Sie hatte eine Reise von fast 2.500 Kilometer zurückzulegen. Also heute, wenn du das mal googelst und gibst dann mal einen Fußweg, funktioniert nicht, ich habe es versucht, geht nur mit Flugzeug. Man schätzt, dass sie ca. 75 Tage unterwegs war, auf dem Rücken von einem Kamel. Also man muss sich das mal ausrechnen, hin und zurück ist das fast ein halbes Jahr. 5 Monate war diese Frau unterwegs. Eine mächtige Herrscherin, die alle Bequemlichkeiten und allen Komfort kannte, und da gehört schon einiges dazu, so eine Reise auf sich nehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes keine Kosten, keine Mühen und Gefahren zu scheuen. Das waren extrem klimatische Grenzerfahrungen, durch diese Wüste durchzumarschieren. Dann die Gefahren. Es heißt hier, sie hatte unendlich viel Zeugs dabei, ja, Gold und alles Mögliche, dass sie überfallen werden konnten. Also es war wirklich ein großes, großes Risiko, diese Reise zu machen. Dann der Riesentross an Waren und Menschen, die das Vorwärtskommen erschwerten. Und die Frage stellt sich natürlich, warum das Ganze? Warum macht so ein Mensch das? Reine Neugier? oder um Glanz und Glitzer von Salomos Reich zu sehen. Sie hat selbst genug. Sie hat genug Geschenke. Das sieht man an den Geschenken, die sie hier mitbringt. Ja? Oder ist es so, weil sie, wie manche Romantiker meinen zu wissen, Verlangen danach hatte, von Salomo ein Kind zu bekommen? Es gibt es wirklich, die Theorie, die ist da. Dass sie schwanger wurde von Salomo, lauter so ein Quatsch. Ja, man muss sich ja irgendwas ausdenken, warum kommt so eine Frau, nimmt so einen langen Weg auf sich, das hier zu erleben? Oder um ihn einfach nur auszufragen, wegen seinem Wissen? Nun, da hätte sie theoretisch auch Leute schicken können. Eine Liste mit Fragen, Rätselfragen. Hier, lass mal ausfüllen, ob Salomo das weiß. Nun, ich persönlich glaube, ja, das mit dem ganzen Drum und Dran interessierte sie wirklich. Hier wird uns konkret genannt in Vers 4, der Tempel, wo sie begeistert von war. Dann im Vers 4 auch die Weisheit von Salomo, die sie beeindruckte. Dann in Vers 5 wird uns erzählt von seinem Führungsstil, der sie beeindruckte, der Lebensstil, das Umfeld, der Gottesdienst. All das beeindruckte diese Frau. Aber es geht noch weiter. All das, denke ich, reicht nicht aus, um so eine Reise, um so Strapazen auf sich zu nehmen. Und wenn man mal zwischen die Zeilen schaut oder mal genau hinguckt, was diese Frau von sich gibt, dann lesen wir zum Beispiel im Vers 1, und die Königin von Saba hörte von Salomos Ruf und von dem Haus, das er gebaut hatte für den Namen des Herrn. Der Ruf Salomos. Und der Ruf Salomos war unmittelbar verbunden mit dem Namen des Herrn. Das steht hier in dem Satz. Sie hörte von dem Ruf Salomos und von dem Haus, das er gebaut hatte für den Namen des Herrn. Übrigens spricht sie hier viermal den Namen des Herrn aus. Ihr seht das in eurer Bibel als groß gedruckt. Das ist kein Zufall in meinen Augen. Das ist der Name Jahwe, der dahinter steht. Also sie redet nicht von deinem Gott da, wir haben ja viele Götter, sondern sie redet von Jahwe. Und Jahwe übertragen könnte man auch sagen, der einzig wahre Gott. Das war der Anspruch von dem Gott Jahwe, das wusste jeder. Im Vers 1, im zweiten Teil heißt es, da kam sie, um ihn mit Rätselfragen zu prüfen. Hier geht es nicht um, wer wird Millionär oder sowas. Das war sie sowieso schon. Ja? Sie musste nicht noch sowas mitmachen. Nein, es geht nicht um Rätselfragen. Ach, was könnte ich ihn mal noch fragen? Ja? Sondern dieses Wort Rätselfragen vom Hebräischen her, Hida, heißt eigentlich schwierige Fragen. Fragen, die sonst niemand beantworten kann. Fragen, die tief sind. Im Vers 3 erkennen wir das ein bisschen mehr. Da heißt es, sie frug ihn alles, was in ihrem Herzen war. Das waren tiefe Fragen. Das waren nicht einfach Wissensfragen gewesen. Das waren Fragen, die konnte ihr niemand, die konnte kein Gott ihr beantworten, den sie hatte. Kein Mensch, kein Berater. Aber sie hatte diese Ahnung gehabt, da gibt es einen, der steht im Bund mit dem höchsten Gott, mit dem einzig wahren Jahwe-Gott. Und der kann mir die Fragen beantworten. Fragen zum Beispiel nach dem Sinn des Lebens, nach dem wahren Glück. Sie hatte alles, aber war sie glücklich? Nein. Woher ich das weiß? Weil wir auch alles haben und nicht glücklich sind. Ja, es ist so. Wir sind doch die unglücklichste Nation der Welt. Es gibt nirgends so viele Psychologen wie in Deutschland. Ja, vielleicht gibt es da irgendwo noch mehr, eine andere, aber guck mal in anderen Ländern, das zeigt was davon. Wir sind eine der reichsten Nationen der Welt und wir sind todunglücklich. Hohe Selbstmordraten, die Menschen stürzen sich ins Unglück. Warum? Weil sie nicht glücklich sind. Und schau, zumindest wusste sie, was wahres Glück ist und wo es zu finden ist. Im Vers 8 heißt es, glücklich sind deine Männer. Glücklich sind deine Knechte, die ständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören. Und wisst ihr was? Sie kannte auch den Grund des Glücks von Salomo und seinen Männern und seinen Frauen und seinem Volk. Und genau das wird sie selbst in die Anbetung führen. Schaut euch mal Vers 9 an. Sie betet an, diese heidnische Frau.
Gepriesen sei der Herr, Jahwe, der einzig wahre Gott, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf den Thron Israels zu setzen. Weil der Herr Israel ewig liebt, hat er dich als König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Merkt ihr, wie persönlich sie wird? Merkt ihr, wie sie zum Ausdruck bringt? Hier ist ein Gott, der liebt. Der hat Interesse an einem Menschen. Und dieser Salomo, der ist glücklich, nicht weil er so viel Kohle hat, weil er so viel Reichtum hat, so viel Ruhm, so viel Ehre, sondern weil er diesen Gott hat.
Noch was, in Vers 7 heißt es, ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen haben es gesehen. Ihr hat es nicht gereicht, mal was zu hören. Sie nahm diese ganzen Strapazen auf sich, ganz bewusst, weil sie wollte es erleben und erfahren. Ihr hat es nicht gereicht, das nur mitzubekommen. Und darum diese ganze Sache. Das ist meine natürlich auch persönliche Überzeugung und meine persönliche Auslegung zu dem Text. Es gibt auch andere Auslegungen dazu. Aber das sehe ich. Und wisst ihr, was mich so sicher macht, mich persönlich so sicher macht, dass das die richtige Auslegung ist? Jesus. Niemand, keiner Geringeres als Jesus, zeigt auf diese Frau und gibt uns die Anwendung aus der Geschichte. Und er sagt uns in Matthäus 12, Vers 42, im Gericht wird auch die Königin aus dem Süden, also die Rede ist natürlich von ihr, gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier ist einer, der ist mehr als Salomo. Von welchem Gericht spricht er? Dann, wenn deine und meine Uhr abgelaufen ist. Ja? Wenn wir mal im Jenseits sind, vor diesem Gericht, vor Gott stehen. Da redet die Bibel immer wieder vor. Jesus redet wahnsinnig viel davon. Das glauben wir. Dass es nach dem Tod nicht einfach vorbei ist und auch nicht jeder durch so einen langen Tunnel geht mit Licht und so weiter und es ist alles irgendwie schön und alles toll, sondern die Bibel redet davon, dass es tatsächlich ein Gericht gibt. Und Jesus ist ziemlich krass. Jesus ist oft krass. Er redet von diesem Gericht. Und dort wird, sagt er, diese Königin aus dem Süden auftreten und die verurteilen, die das nicht geblickt haben, was wir jetzt gleich noch sehen werden. Ja? Von welcher Generation spricht er? Hier heißt es, gegen die heutige Generation. Natürlich ist da jetzt erstmal nicht die heutige Generation gemeint, sondern die damalige heutige Generation. Ja? Es waren die Menschen, die so viel wussten von Gott. Er war hier gerade mal wieder im Clinch mit den Frommen der damaligen Zeit. Die Frommsten der Frommen, die die damalige Bibel fast auswendig konnten, die Gottesdienste machten, die Zehnten verzehntet haben und alles Mögliche gemacht haben. Ja, die haben und Jesus sagt ihnen, ihr habt alles. Ihr habt so viel Wissen, ihr habt so viel Hintergrundwissen. Ihr habt die Propheten und, wisst ihr was, ihr habt mich. Jesus steht vor ihnen. Jesus hatte Wunder, Zeichen und Wunder getan. Er hat ihnen erzählt, das vom Reich Gottes berichtet. Und sie konnten das erahnen. Und sie konnten es eigentlich wissen, dass er der Weg zu Gott ist, dass er Gott ist. Und es ging völlig an ihnen vorbei. Sie wollten das nicht glauben. Von dieser Generation ist die Rede. Und im Grunde genommen könnte man das halt eben auch gut übertragen. Diese Leute sagten zu Jesus, Matthäus 12, Vers 38 steht das, also ein paar Verse vorher, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Ihnen hat das nicht gereicht, sie hatten alles. Stell dir mal vor, Jesus steht hier vor uns. Und du sagst vielleicht auch, wenn ich Jesus sehen würde, vor mir, oder wenn ich diesen berühmten Zettel vom Himmel hätte, dann würde ich auch glauben. Und hier haben wir das Gegenteil. Das ist der Beweis, dass es halt eben nicht funktioniert. Sie haben Jesus vor sich gehabt.
und sie sagen, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Sie haben so viele Zeichen bekommen von Gott, von Jesus. Und Jesus sagt ihnen gerade heraus, schaut euch diese Lady an, schaut euch die Opfern, die Strapazen und ihre Hingabe an, was sie alles auf sich genommen hat, um Salomo zu sehen. Hier im Kontext wird das klar, um Gott zu erfahren. Darum kam sie. Sie kam nicht einfach, um Glanz und Glamour zu sehen. Sondern Jesus hat gesagt, dass im Grunde genommen in diesem Kontext, schaut mal, was sie alles auf sich genommen hat, um diese Ahnung von Gott zu bekommen, um Antwort bekommen zu bekommen für ihr Leben. Und hier ist mehr als diese Queen, als diese Königin. Hier ist Jesus vor euch. Und im Vergleich, ja, da wären wir dann bei unserer Generation. Wir haben so vieles an göttlichen Offenbarungen, wir haben so vieles an Wissen, wir haben so vieles allein an Kirchengeschichte, an Hintergrund. Und doch reicht uns das nicht aus. Wir wollen noch mehr Zeichen sehen. Oder auch als Christen. Wir haben schon so viel gesehen, wir haben die Bibel in 1000 Ausfertigungen, wir haben so viele Gottesdienste schon gehört, so viele Impulse bekommen, so viele Dinge auch persönlich erlebt, wir haben Heilungen erlebt am eigenen Leib, wir haben Wegführungen erlebt und trotzdem kommen wir an einen Punkt, da kommen wir runter und sagen, ich will erst ein Zeichen sehen, sonst geht's nicht vorwärts, sonst mache ich nichts. Diese Königin hier war bereit, alles einzusetzen, ihr ganzes Leben reinzuhängen und sie hat wirklich wahnsinnig viel Opfer gebracht. Und es hat ihr gereicht, was sie hatte an Wissen. Und sie kam zum Ziel ihrer Reise. Und Jesus sagt, hier ist einer, der ist mehr als Salomo. Und die Frage, und das sind wir voll in der Anwendung drin, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dem Wissen um, mit dem Glauben um, mit dem, was wir haben? Und wie ist diese Frau damit umgegangen? Mit anderen Worten, Menschen sind heute bereit, die Welt zu erobern für das, was sie wollen. Und das betrifft uns alle. Ja, zum Beispiel ein neues Urlaubsparadies, da muss ich unbedingt hin, egal wie weit, kostet es, was es wolle. Und das machen wir auch. Wenn man jetzt mal hier eine Umfrage machen würde, in wie vielen Ländern der Welt wart ihr schon gewesen, da wären viele wirklich auch, manche, die gehen jedes Jahr nach Mallorca, das gibt es auch. Ja. Aber wir wissen das, wir kennen das. Oder da steht eine Beförderung nach Timbuktu, das mache ich. Egal, was mein soziales Umfeld dazu meint oder tut. Die Firma sagt und ich folge. Oder wenn es um unsere Kinder geht. Wir setzen alles ein, wir investieren das. Natürlich, wir haben unsere Kinder lieb, wir fahren sie von Hinz zu Kunst. Die werden eine ganze Woche rum mit Mamas Taxi in der Gegend rumkutschiert, damit sie früh gefördert werden, dass es vorwärts geht, dass sie sich entwickeln können, weil wir ein Ziel haben, weil wir unsere Kinder lieb haben. Oder nehmen wir leidenschaftliche Fußballer. Die trainieren jede Woche. Mindestens einmal. Wahrscheinlich zwischendurch noch in die Muckibude oder irgendwas. Ja. Und jedes Wochenende geht es auf den Platz. Oder Überstunden zu schaufeln. Natürlich mache ich das, gehört dazu. Das Projekt muss ja fertig werden. Wir kennen das. Versteht ihr? Ich stehe hier vorne nicht, das zu verurteilen, aber wir kennen das. Ich will nur sagen, wenn es um was geht, wenn da eine Herausforderung da ist, dann investieren wir, dann setzen wir uns ein. Oder ein Liebespaar. Da wird alles andere runtergefahren. Plötzlich die Prioritäten völlig neu verschoben. Das ist so. Ich habe das 100-mal erlebt an der Gemeinde, ja. Plötzlich siehst du die Leute nicht mehr. Beziehung pflegen. Das zeigt mir, dass wenn Menschen wirklich was wollen, dann machen sie es auch. Und das sind wir wieder bei unserer Lady, bei der Queen of Sheba. Die wollte was. Die wollte was. Die hat ein Ziel gehabt. Und sie verlässt ihr Königreich. Sie musste damit rechnen, dass in dem halben Jahr, wo sie weg ist, dass es richtig Trappel zu Hause gibt. Sie kommt nachher nach Hause und sie ist keine Königin mehr. Ich meine, sie hat Verantwortung gehabt. Sie verlässt ihre Comfort Zone, ja, ihre Bequemlichkeit. Aber sie hat ein Ziel vor Augen. Und ich interpretiere das. Letztendlich war ihr Ziel Gott gewesen. Mag der Weg auch noch so beschwerlich sein und weit sein, nichts hält mich davon ab, bis meine Fragen beantwortet sind, bis ich am Ziel meiner Reise bin. Wie gesagt, wir alle kennen das. Die Frage ist nur, und die stelle ich jetzt mir und uns, wofür setzen wir unsere Energie ein? Wozu setzt du deine Energie ein? Was ist dir wichtig? Was ist dir so wichtig, dass dir das egal ist, was andere von dir denken oder wo du vielleicht auch sonst wo dann wegschnippeln musst? Jesus gibt die Antwort unserer Generation, hier in diesem einen Vers, den wir hier sehen. Ich lese es nochmal. Im Gericht wird die Königin aus dem Süden gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Sie hatte ein ganz kleines Stückchen der Offenbarung Gottes und es reicht ihr aus. Wir haben Jesus. In einem alten Kirchenlied heißt es, bei dir, Jesus, will ich bleiben. Das kennen vielleicht auch einige von euch. Ich lese euch die dritte Strophe mal vor. Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut? Mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut. Soll ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Soll ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab? Das ist meine erste Frage. Wenn du Jesus noch nicht kennst, warum nicht? Warum nicht? Du hast alles an Informationen. Auch wenn du vielleicht das erste Mal im Gottesdienst hier bist. Aber du hast so viel Information. Schau mal, diese Queen hier, die hatte nur ein paar Gerüchte. Du hast die gute Nachricht. Dieses Kirchenlied kennst du vielleicht, kennen vielleicht alle. Irgendwo schon mal gesungen. Das ist die gute Nachricht. Die Queen, die hatte eine lange, gefährliche Reise. Du musst nur die Türe aufmachen. Du musst nur sagen, naja, kann ja sein. Dann öffne ich meine Tür, dann lasse ich mich mal darauf ein. Die Queen brachte viele Geschenke. Jesus will keins. Jesus will nur dein Herz. Jesus will nur, dass du sagst, vielleicht ist das ja wirklich was für mich. Ich sag's mal so. Willst du, dass die Queen dich mal verurteilt? Willst du, dass du irgendwann mal auf der anderen Seite stehst und die zeigt mit Fingern auf dich und sagt, hey, das kann ja wohl nicht sein. Der hat alles gehabt. Ich musste 4-5 Monate unterwegs sein. Und ich hatte überhaupt nur so ein bisschen. Und der hat alles. Das ganze Buffet vor sich ausgebreitet. Und er ist dran vorbeigegangen. Jesus sagt das so. Sie wird eines Tages mal da stehen und sie wird dich verurteilen, wenn du daran vorbeigegangen bist. Wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Ich lese es nur hier so. Und Jesus will damit nur sagen, Mensch, lass das nicht an dir vorbeigehen. Jesus, es gibt nicht mehr. Und es lohnt sich für Jesus, deine ganze Karriere an den Nagel zu hängen, alles an den Nagel zu hängen und zu sagen, von nun an, Gott, will ich dir nachfolgen. Das ist der Sinn des Lebens, Gott kennenzulernen. Der Sinn des Lebens ist, Jesus zu begegnen, Jesus einzuladen. Und wer Jesus nicht kennt, habe ich damals auf meinem Köfferchen stehen gehabt, der hat sein Leben verpennt. Ja? Es ist vielleicht ein bisschen salopp ausgedrückt, aber Leute, das ist das A und das O, das steht hier in diesem Vers. Aber es geht ja noch weiter. Dieses Lied hat mehrere Strophen. Da heißt es im vierten Vers, ja, Herr Jesus, bei dir bleibe ich, so in Freude wie in Leid. Bei dir bleibe ich, dir verschreibe ich mich für Zeit und Ewigkeit. Deines Winks bin ich gegenwärtig, auch des Rufs aus dieser Welt. Denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir hält. Wow, das ist richtig powerful und sowas wird einfach mal so runtergeleiert, ja. Aber was steht hier drin? Meine zweite Frage ist, die geht an uns alte Hasen. Hast du dich, Jesus, verschrieben? Verschrieben mit Leib und Seele. Bis zum Sterben hin. Frag mal hier unsere Schwester aus Mosul. Frag mal die Leute. Und wie sieht es mit uns aus? Wir haben weitestgehend einen Bequemlichkeitsglauben. Hey, das kostet doch nichts mehr, an Gott zu glauben. Das kostet doch nichts. Du kriegst ja noch nicht mal, früher war das noch so, vielleicht in den 70er Jahren, da hat man dich noch ausgelacht. Heute sagt man, oh cool, ja, ich glaube an Buddha, ist auch gut. Du glaubst an Jesus, auch gut. Das kostet doch nichts mehr. Es ist doch Lifestyle überwiegend geworden, unser Glaube. Hast du dich Jesus verschrieben? Hast du deine Zeit? Hast du deine Lieben? Hast du deinen Beruf? Hast du dein Geld ihm verschrieben? Darum geht es. Und das ist der Aufruf, den Jesus hier hat. Bist du, hier heißt es, bist du seines Winks gegenwärtig? Ja, er winkt. Er winkt schon lange. Seines Rufs. Bist du seines Rufs gegenwärtig? Hörst du noch, dass Jesus ruft? Oder hörst du nur, wenn Robert Bosch ruft? Ja, oder dein iPhone ruft. Ist doch oft so. Darf ich offen mit euch sein? Nein? Egal. Hier sitzen einige, die voll in ihrer Berufung drin sind. Vielleicht sogar viele, vielleicht sogar die meisten. Volle Kanne in deinem Beruf, du bist voll in deiner Berufung drin. Gott hat dich da reingestellt. Mit deiner Familie, die du hast. Mit den Ferien, die zwischendrin noch anfallen. Und da ist auch wenig Zeit da für die Gemeinde oder für sonstige Sachen. Das ist voll deine Berufung. Deswegen lehne ich jetzt zurück. Ich habe nichts für dich. Aber hier sitzen einige andere. Die haben darüber hinaus noch eine andere Berufung. Die Gott ihnen ganz konkret gegeben hat, aber sie lassen sich vereinnehmen. Vereinnahmen von Firma, von Familie. Das ist etwas, was ich manchmal regt mich das richtig auf, dass Firmen die Frechheit haben, Menschen einzunehmen, so stark einzunehmen, dass nichts mehr übrig bleibt und du hast vielleicht nur noch zwei Bälle zu schaukeln. Du hast die Firma und die nimmt dich so stark ein, sie zahlt dir auch genug Kohle, sie verspricht dir auch genug, aber dass auf der anderen Seite du ständig jonglieren musst, wie du deine Familie im Griff hast. Ja? Weil die Frau nämlich sonst aufs Dach steigt, weil du schon wieder so viele Überstunden gemacht hast. Und so hast du zwei Bälle, bist du am Jonglieren. Und du merkst, es geht eigentlich einigermaßen. Aber du solltest eigentlich drei Bälle jonglieren. Das ist die Berufung, die du von Gott hast. Nämlich dein Job, deine Familie und deine Berufung, die du außerdem noch hast. Das wird schon ein bisschen schwieriger und es ist schwierig. Und ich weiß, das setzen sich auch einige mit auseinander. Ich sage euch das ehrlich, wie ich das empfinde. Ein guter Pegelmesser dafür ist die Gemeinde. Zum Beispiel der Gottesdienst. Leute, die wenig bis gar keine Zeit haben für Gemeinde, für Gottesdienst oder für Hauskreise, haben auch meines Erachtens nach wenig bis gar keine Zeit mit Gott in der stillen Zeit. Der Tag ist voll durchgetaktet. Das ist oft ein Gradmesser. Man merkt es, wenn man mit Leuten spricht, so darüber, wie das aussieht. Früher war das eine Frage der Ehre. Früher war das eine Frage der Ehre, dass du als Christ einmal die Woche in den Gottesdienst gehst. So als Minimumfaktor. Dass du sagst, dieser Tag gehört Gott. Und das ist wichtig, da lasse ich nichts anbrennen. Ist eigentlich ein Witz, oder? Ein Tag in der Woche. Heute entscheidet bei manchen das Wetter, ob sie zum Gottesdienst gehen. Leute, es ist so. Oh, heute ist schönes Wetter. Oh, wir können eigentlich mal einen Ausflug machen. Oder die Kinder, weil sie keinen Bock haben, die Nacht nicht geschlafen. Ach, heute ist so mühsam, wir gehen nicht in den Gottesdienst. Oder die Schwiegermutter, weil sie den Braten schon im Ofen hat, in der Röhre. Nee, ihr müsst also Punkt 12 Uhr hier sein. Und wenn nicht, gibt es Ärger. Was meinst du, was die Königin des Südens damals zu sagen wird? Was meinst du dazu? Bitte, ich weiß, das kommt jetzt alles vielleicht ein bisschen krass rüber, aber die Frage muss ich mir auch stellen. Du sagst vielleicht, du wirst ja dafür bezahlt, dass du sonntags da vorne stehst. Stimmt, aber es gibt tausend andere Sachen, wo ich diese Prioritäten auch setzen muss. Und diese Königin des Südens, das ist für mich so ein Ding. Vielleicht geht dir das nie mehr aus dem Kopf, hoffentlich nicht, dass die Königin des Südens eines Tages da stehen wird und sagen, ey, das kann doch wohl nicht sein. Ist da nichts mehr übrig geblieben, wie alle Schaltjahre mal in Gottesdienst zu gehen? Oder vielleicht schaffst du es ja noch regelmäßig in Gottesdienst. Ich meine, bis jetzt hier wohl. Aber ich glaube auch, dass hier einige sitzen, die Gott schon lange rausgerufen hat, ihr Leben zu ändern. Du hast vielleicht unterschiedliche Impulse bekommen. Vielleicht hast du ganz konkret diesen Impuls bekommen, bring dich mehr in die Gemeinde ein, übernimm Verantwortung. Ich mache hier keinen Aufruf für Mitarbeit, oder also ich muss nur mal hier auf diese Richtung, aber ich glaube, Gemeinde ist ein Ort, ist ein zentraler Ort, wo Berufung ausgelebt wird, wo Dinge passieren, wo Reich Gottes gebaut wird. Natürlich, das sagen mir auch immer wieder andere, natürlich auch außerhalb im ganzen Leben, deswegen habe ich das auch am Anfang gesagt, dass ich gesagt habe, hier gibt es einige, die leben voll in ihrer Berufung, aber hier gibt es andere, die sollten eigentlich 3 Bälle jonglieren und jonglieren nur 2. Und dieser dritte Ball ist, dass Gott dir Verantwortung geben möchte. Du solltest Verantwortung übernehmen. Wisst ihr, was mich manchmal überrascht? Wir sind eine Gemeinde, wo Menschen sind, ein Haufen Leute, die Verantwortung, richtig viel Verantwortung in der Firma haben. Über 10, vielleicht über 200 Leute. Und hier in der Gemeinde hängt es an allen Ecken und Enden, besonders Männer, die Verantwortung übernehmen. Ich habe den Eindruck, Frauen sind da noch eher bereiter dazu. Jetzt kriege ich wieder einen auf den Deckel, dass ich wieder über die bösen Männer schimpfe. Fällt mir leichter. Aber wisst ihr, dass die Frage ist halt eben einfach, die ich mir stellen muss. Kann es sein, dass Gott mir diese Gabe gegeben hat, dass ich in der Firma, dass mir das richtig flutscht, die Verantwortung zu übernehmen? Kann es sein, dass da auch ein geistliches Teil drin ist, wo Gott möchte, dass ich Verantwortung im Reich Gottes direkt übernehme? Oder ist es wirklich so? Nein, Gott hat mich in die Firma reingestellt und durch mein Sein in der Firma kann ich Dinge verändern, kann ich Dinge bewegen. Preis den Herrn. Möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber ich stelle in Frage, dass ein Gros der Gemeinde in verantwortungsvollen Positionen drin ist und wenig Verantwortung übernommen wird innerhalb der Gemeinde. Und ich glaube, Gott möchte uns herausfordern. Gott möchte dich herausfordern durch diese Queen, durch die Königin, die alles hinschmeißt und geht dieser Spur nach, weil sie will Gott erleben. Und Gott will dich auch gebrauchen. Du kannst das einfach so an dir vorbeigehen lassen, ist voll in Ordnung, ja? Das ist deine Sache. Aber ich möchte einfach verhindern oder ich möchte dir helfen, dass du halt eben nicht eines Tages dasteht und da zeigt jemand im Jenseits mit Fingern auf dich. Ich sage nicht, die schiebt dich da in die Hölle, das sage ich gar nicht. Preist den Herrn, wir sind durch Gnade gerettet. Wir brauchen gar nichts zu leisten. Hey, du kannst dich einfach zurücklehnen, es ist einfach alles wunderbar. Aber ich sage nur, Jesus spricht da auf der anderen Seite davon, dass wir irgendwann dastehen und er fragt mich, was hast du mit deinem Talent gemacht? Was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Hatte keine Zeit. Ich weiß nicht, ob diese Ausrede zählt. Ich habe eben gesagt, wenn wir für was Zeit haben wollen, dann haben wir Zeit für diese Dinge. Hier ist mehr als Salomo. Hier ist Jesus. Neulich sagte mir mal ein Fachmann, ich zitiere, das Schwierigste ist die Führung einer Organisation, deren Mitarbeiter nur aus Ehrenamtlichen bestehen. Da sie in der Regel wenig Verbindlichkeit haben, jederzeit abspringen können und auch in der Regel schwer zu bekommen sind. Die Führung einer Firma hingegen ist wesentlich einfacher, denn diese Mitarbeiter sind angestellt, sind unter Vertrag und werden bezahlt. Mein erster Gedanke dazu war, stimmt. Mein zweiter Gedanke war, hey, geht's eigentlich noch? Das kann doch wohl nicht sein. Das würde ja heißen, dass eine Anstellung, ein Vertrag und Kohle mehr Kraft haben wie die Berufung. Überlegt euch das mal. Ein Vertrag, eine Anstellung in einer säkularen Firma hat mehr Power und Kohle hinten drauf, als wie eine Berufung, die Gott mir gegeben hat. Und schon sind wir wieder bei der Queen of Sheba, die dann da steht, sagt, Leute, was hat sie gehabt? Sie hat alles gehabt. Sie war unter Vertrag, ja. Sie hatte Geld gehabt, sie hat alles gehabt und sie zeigt uns diese Frau, Übrigens eine Frau, ja, die zeigt uns, wie es zu machen ist. Oh, wie peinlich muss uns das eigentlich sein, diese Frau. Sie stand unter Vertrag, macht das alles. Und wir? Ich sage übrigens, war eine Frau, bitte versteht mich hier richtig. Ich will nicht, dass sie irgendwie... Aber ich sage das deshalb, weil ich eben über Männer gesprochen habe. Dass es halt wieder eine Frau ist. Es sind so häufig Frauen in der Bibel. Erzähl mir nichts, dass die Bibel, oh, da werden Frauen unterdrückt. Quatsch. Jesus holt das so häufig hervor, sagt, schaut euch diese Frau aus, schaut euch jene Frau an. Und ihr Männer, wir sind aufgefordert. Es ist halt so, Jesus spricht ständig da diese Sache. Also, ihr verheiratet Männer, ihr habt drei Bälle zu jonglieren. Drei Stück. Job, Frau und eure Berufung. Aber ihr wisst, wie ich meine mit den Bällen. Ihr schmeißt nicht die Frau da rum. Sondern, ja. Aber die Frage ist, jonglieren, wisst ihr, mir geht es darum, jonglieren wir wirklich noch mit diesen Bällen oder haben wir den dritten Ball rausgekickt, weil es halt so schwer ist? Also nicht die Frau, hoffentlich nicht. Aber diesen zusätzlichen Ball, wo Gott dich vielleicht berufen hat. Mir geht es einfach darum, nimm den Ball wieder mit rein und bring das mal. Sprech darüber, das ist eine gute Anwendung. Sprich mit deiner Frau darüber. Redet zusammen. Wie können wir das umsetzen? Sind wir hier wirklich voll drin oder kriegen wir das überhaupt nicht hin, weil wir nur diese zwei Sachen haben? Und was könnten wir konkret ändern? Und dann nimm das auf die To-Do-Liste, betet jeden Tag dafür. Was könnte sich ändern? Und dann geht's vorwärts. Und ihr lieben Singles, ihr bleibt auch nicht verschont. Ey, es ist noch einfacher. Ihr habt nur zwei Bälle zu jonglieren. Ihr habt nur den Beruf und nur die Berufung. Deswegen sagt Paulus, es ist besser, wenn ihr alle so bleibt wie ich. Okay? Deshalb, du hast nicht nur den Beruf, du hast diese Berufung und setz dein Leben, setz deine Leidenschaft ein für Gott. Und wenn du das machst, jetzt bin ich noch böser, vielleicht bewegt sich dann auch was im Blick auf Partnersuche. Oh, ich habe keinen Partner. Oh. Da geht man ins Internet und hängt vielleicht noch in irgendwelchen komischen Sachen rum. Häng dich ein, das Reich Gottes. Mach das. Und du wirst gesegnet werden. Und das ist richtig, richtig gut. Und ich muss schließen hier. Ich habe euch versprochen, der Gottesdienst wird heute kürzer. Mit Matthäus 6, Vers 33. Matthäus 6, Vers 33, da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all dieses hinzugefügt werden. Und das wird dein Glück ausmachen. Trachte zuerst nach Gottes Reich heißt nicht alles andere vergessen, sondern trachten heißt sich ausrichten, das Bewegen, das Bereden. Ich habe eben gesagt, in der Ehe kannst du das besprechen, wenn du Single bist, dann berede das mit jemandem, dann such dir einen Freund, geh zum Berater, besprech das in einem Hauskreis, besprech das mit deinem besten Freund und rede darüber, wie können wir das umsetzen und darüber nachsinnen, das jeden Tag auf die Gebetsliste tun. Gott, ich will deine Berufung umsetzen. Ich will nicht, dass eines Tages die Queen of Sheba da steht und mit Fingern auf mich zeigt. Und jeder von uns hat eine Berufung. Du bist berufen. Lass dir das nicht irgendwie weiß machen. Ja, ich muss sehen, dass ich mein Leben irgendwie so durchgenudelt kriege. Nein, Gott hat einen wunderbaren Plan mit deinem und meinem Leben. Und wir werden zum Ziel kommen. Das hat Gott verheißen. Und das ist nichts Kompliziertes. Wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, dann wer nicht wird wie die Kinder, der wird das nicht begreifen. Dann, es ist einfach, dieser Spur nachzugehen. Aber es beginnt da, dass ich mich dieser Spannung wieder neu öffne. Die Spannung in einer Zeit, die uns voll in Beschlag nehmen. Und das ist das Werkzeug des Teufels, der uns abhalten will, dass wir Gott dienen. Lass uns mal aufstehen und beten. Die Königin sagt hier zum Schluss im Vers 9, weil der Herr Israel ewig liebt, hat er dich als König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Ich hoffe, mir ging es nicht darum, dir irgendwie hier einen reinzudrücken oder sonst irgendwas, und Jesus schon mal gar nicht und die Königin auch nicht. Aber hier heißt es, weil der Herr, sagt sie zu Salomo, weil der Herr dich ewig liebt, und das gilt auch für dich, der Herr liebt dich ewig. Und weil das so ist, will er nicht, dass dein Leben einfach so an dir vorbei rauscht und du irgendwann mal nackt vor Gott stehst und die Queen mit Fingern auf dich zeigt, sondern, wie sie heißt, er hat dich bereits eingesetzt, damit du sein Recht und seine Gerechtigkeit übst. Und ich möchte dafür beten für dich. Darum geht es nur. Es geht nicht darum, dass du irgendwas tust, was ich jetzt hier gesagt habe, sondern es geht darum, dass du in deiner Berufung lebst und dass du das wahre Glück leben kannst. Und Herr, ich möchte es aussprechen hier über meine Brüder und Schwestern. So wie die Queen das hier sagt über Salomo, weil du, Herr, jeden hier ewig liebst. Darum hast du uns eingesetzt. Du hast uns berufen, jeden, der hier steht und der dich ins Herz eingeladen hat, den hast du eingesetzt, damit er Recht und Gerechtigkeit übt, damit er in seiner Berufung leben kann. Und mein Wunsch ist, dass jeder von sich aus tiefstem Herzen sagen kann, das ist meine Berufung. Und da, wo das nicht der Fall ist, da möchte ich dich bitten im Namen Jesu, Heiliger Geist, dass du kommst, die Dinge zeigst, dass du Berufungen klar machst, Berufungen aussprichst. Und dass du jetzt kommst, verherrliche du dich. Ich bitte dich für diejenigen, die dich noch nicht kennen, dass sie dich einladen. Wir haben alles. Du stehst jetzt hier. Hier ist mehr als Salomo. Du stehst jetzt hier und sagst, jeder, der die Türe aufmacht, seine Türe aufmacht, zu dem will ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Halleluja, danke, dass du hier bist. Lass uns deine Berufungen leben. Lass uns das Vorbild dieser Königin nehmen und zu dir kommen, das wahre Glück zu suchen und zu finden. Möge es dazu beitragen, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass wir unruhig sind und dieser Spur wieder neu nachgehen, diesen dritten Ball wieder ins Rennen nehmen und wirklich darum kämpfen, um unsere Berufung. Halleluja. Ich möchte mit euch gemeinsam abschließend, dass wir noch ein Lied singen. Das Lied heißt Rooftops. Und da lasst uns auf das Dach des Hauses steigen, mal rauskommen aus dieser Situation. Und das ist mir wichtig, dass wir rauskommen auch aus diesem Ding. Vielleicht hast du den Eindruck, oh, ich komme da aber nicht raus. Doch, du kommst da raus. Steig mal auf das Dach und schau das aus der Vogelperspektive an und Gott wird dir begegnen. Gott hat gesagt, dass er das gute Werk, was er angefangen hat, weiterführen und vollenden wird.